Ich freue mich sehr, euch zu sehen und begrüße jeden von euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu dieser Bibelstunde am Mittwochabend. Wie die letzte Zeit auch immer wieder angekündigt und auch durch die E-Mail geschrieben, wollen wir heute mit einer Themenreihe beginnen, nachdem wir den Kolosserbrief letzte Woche abgeschlossen haben. Eine Themenreihe über den Gottesdienst. Eine Themenreihe über den Gottesdienst und ich freue mich sehr, dass ich heute den Anfang machen darf. Ich werde diese Reihe nicht selber machen, sondern wir als Älteste, vor allem Samuel, Daniel, Victor und ich werden diese Reihe mit euch durchnehmen. Und ich darf heute den Beginn, die Einleitung dieser Themenreihe machen. Einige von euch haben schon diese Handouts in den Händen. Wenn ihr ein Schiff dabei habt, könnt ihr gerne heute schon mitschreiben. Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Könnt ihr auch daheim dann wie die Bereer prüfen, was ich gesagt habe und euch nochmal in Erinnerung rufen, was ihr heute gehört habt. Aber wenn ihr auch wollt, könnt ihr heute mitschreiben, sofern ihr Stifte habt. Die sind ausgegangen. Dann werde ich gucken, dass ihr die irgendwie online noch zugeschickt bekommt. Die sind auf jeden Fall hochgeladen in Church Tools, aber wer keine hat, der kann auch danach nach der Bibelstunde gerne zu mir kommen und sich solche Handouts abholen. Bevor wir beten, wollen wir den Vers lesen, der diese ganzen Themen umschreibt, beziehungsweise der uns die Richtung weist, wohin es gehen soll in den nächsten Wochen. Und diesen Text finden wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und diesen Vers wollen wir jetzt gemeinsam lesen und dann ins Gebet gehen. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42. Dort heißt es, sie, damit sind die Apostel und die Gläubigen zu der damaligen Zeit gemeint, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Herr Jesus Christus, wir beugen uns vor dir und beten dich an und danken dir, dass du die Gemeinde erkauft hast und dass du sie als eine reine Braut makellos vor den Vater hinstellst. Und dass wir, die wir heute hier versammelt sind, zu diesem Leib, zu dieser Braut gehören dürfen. Aus lauter Gnade hast du uns erlöst. Und wir danken dir, dass wir uns Woche für Woche, mehrfach in der Woche hier versammeln dürfen, als Gemeinde, um Gottesdienst zu feiern. Und Herr, wir beten auch für den Abend heute, aber auch für die kommenden Abende, wenn wir das Thema der Gemeinde oder des Gottesdienstes betrachten, dass du zu uns sprichst, Herr. Dass wir allein auf dein Wort hören und dass wir durch deinen Geist belehrt werden und in der Erkenntnis wachsen, dass wir als Gemeinde mehr und mehr, wenn wir zusammenkommen, dich verherrlichen, deinen Namen groß machen und im Glauben gestärkt werden. Herr, sei auch jetzt gegenwärtig, hilf mir, dein Wort auszulegen und hilf uns zu hören und zu handeln, was du uns zu sagen hast. Amen. In den letzten Monaten gab es in unseren Gottesdiensten sowohl vom Ablauf als auch vom Inhalt der Gottesdienste einige Veränderungen. Im Wesentlichen haben wir in unseren Gottesdiensten jetzt eine etwas längere Textlesung, die zu dem jeweiligen Predigtthema hinführen soll. Und anschließend zu dieser Textlesung kommt ein etwas längeres Gebet des Pastors, wo sowohl Gott angebetet wird, aber auch für Dinge der Gemeinde, für Kranke aus der Gemeinde, aber auch für aktuelle Dinge in der Welt gebetet wird. Und im Großen und Ganzen versuchen wir den Gottesdienst so zu gestalten, dass durch die Begrüßung des Gottesdienstleiters, durch die Textlesung, durch die Lieder, durch alles, was im Gottesdienst ist, der Hauptgedanke der Predigt unterstrichen wird. Dass der Zuhörer nach dem Gottesdienst nach Hause gehen kann und wenigstens diesen einen Hauptgedanken der Predigt mitnehmen kann. Und wir versuchen, den ganzen Gottesdienst auf diesen Hauptgedanken auszurichten. Und in all dem war und ist es unser Hauptanliegen, dass Gott dadurch verherrlicht wird. Dass Gott dadurch verherrlicht wird. Denn Gott ist ein Gott der Ordnung und wir Menschen, wir sind in dem Bilde Gottes geschaffen. Und auch wir sind in unserem Wesen her eigentlich ordentliche Menschen. Wir brauchen Struktur, wir brauchen Ordnung. Und unser Ziel ist es, durch die Gottesdienste eine gewisse Struktur und Ordnung zu gestalten und anzuwenden, dass es uns bewegt und wir diesen Hauptgedanken mitnehmen können. Damit soll nicht gesagt sein, dass die Gottesdienste davor keine Ordnung und keine Struktur hatten, dass die Gottesdienste davor schlechter waren. Das wollen wir definitiv nicht sagen. Sie hatten Ordnung, sie hatten Struktur. Aber wie gesagt, unser Fokus soll mehr und mehr auf den Hauptgedanken der Predigt liegen. Und das versuchen wir durch die Textlesung, durch das Gebet umzusetzen. Außerdem sind wir zutiefst davon überzeugt, dass diese neuen Elemente in unseren Gottesdiensten, diese Textlesung und das Gebet, nicht nur kirchengeschichtlich eine längere Tradition haben, also wir sind nicht die erste Gemeinde, die das praktiziert, sondern vor allem auch eine biblische Grundlage haben. Eine biblische Grundlage, die wir auch in den nächsten Wochen gemeinsam anschauen wollen. Mittlerweile haben sich wahrscheinlich die meisten an diese neue Struktur des Gottesdienstes gewöhnt, aber dennoch gab es zu Beginn vielleicht manchmal Unverständnis, vielleicht auch Skepsis, wieso das alles und wie soll das weitergehen? Und die nächsten Bibelstunden sollen vielleicht Fragen beantworten, die unbeantwortet sind, sollen vielleicht Klarheit schaffen dort, wo Dunkelheit herrscht in euren Gedanken. Und unser Anliegen ist es wirklich in Liebe, mit euch danach auch nach den jeweiligen Bibelstunden Fragen zu beantworten. Wenn ihr Fragen habt zu den jeweiligen Themen, die gehalten wurden, dann könnt ihr sie stellen. Ich versuche sie dann zu beantworten, aber nicht nur ich, sondern auch die anderen Ältesten versuchen dann diese Fragen zu beantworten. Und heute wollen wir eine kleine Einführung in dieses Thema machen, der biblische Gottesdienst. Eine Einführung in dieses Thema und die Grundlage und das Fundament für die künftigen Themen wird heute gelegt. Wir wollen drei notwendige Fragen stellen und diese auch beantworten, um ein biblisches Bild eines Gottesdienstes zu bekommen. Drei notwendige Fragen, die wir stellen und auch beantworten werden, die da lauten: Erstens, was ist ein biblischer Gottesdienst? Zweitens, warum feiern Christen Gottesdienst? Und drittens, wie sollten wir den Gottesdienst feiern? Diese drei Fragen wollen wir heute beantworten. Und ich werde, nachdem ich die Frage gestellt habe, eine Definition vorlesen, die diese Frage beantworten soll. Anschließend will ich diese Definition etwas erklären und dann eine biblische Grundlage für diese Definitionen geben. Und wisst ihr, Geschwister, wir Menschen, wir sind fehlerhaft. Und jeder Pastor und Gemeindeleiter, so groß seine theologische Ausbildung und sein Wissen auch sein mag, er ist fehlerhaft. Der Einzige und das Einzige, was nicht fehlerhaft ist, ist Gott und das, was in seinem Wort geschrieben steht. Und ich versuche heute nicht irgendwie meine Meinung weiterzugeben oder irgendwelche Traditionen aus der Kirchengeschichte weiterzugeben, sondern ich versuche, und wir werden sehen, ein biblisches Bild aufzuzeigen. Diese Definition, die ich gleich vorlesen werde, sie wird später mit mehreren Bibelstellen belegt werden, sodass nicht meine Meinung, nicht mein Gedanke durchkommt, sondern hoffentlich Gottes Gedanke und sein Bild, wie er sich Gottesdienst vorstellt. Nun zur ersten Frage: Was ist ein biblischer Gottesdienst? Hier habe ich die Definition folgendermaßen verfasst. Ein biblischer Gottesdienst besteht aus wiedergeborenen Christen, die an einem realen Ort zusammenkommen, um Gott zu dienen und im Glauben gestärkt zu werden. Ein biblischer Gottesdienst besteht aus wiedergeborenen Christen, die an einem realen Ort zusammenkommen, um Gott zu dienen und im Glauben gestärkt zu werden. Und wenn ich sage, dass ein biblischer Gottesdienst aus wiedergeborenen Christen besteht, spreche ich von Menschen, die eine radikale Veränderung in ihrem Leben erfahren haben. Eine radikale Veränderung, denn der natürliche Mensch betet Gott nicht an. Der natürliche Mensch, der geboren wird, betet nicht Gott an, sondern er betet sich selbst an und er betet die Götzen in seinem Umfeld an. Er dient seinen Begierden, er lebt nach seinem eigenen Willen, er dient nicht Gott und er lebt auch nicht nach dem Willen Gottes. Doch in der Geschichte der Menschen hat Gott sich aus diesen Götzendienern Menschen berufen, Menschen herauserwählt und Menschen erlöst, damit diese Menschen, die Gott erlöst hat, nicht mehr sich selbst leben, sondern Gott. Damit diese Menschen nun für Gott leben, ihm dienen und ihn anbeten. Das heißt, Gott rettet die Menschen nicht nur vor dem Gericht. Er befreit sie nicht nur von der Sünde, sondern er verändert ihr ganzes Wesen. Er verändert das ganze Wesen des Menschen. Der Mensch betet nicht nur sich selbst an. Er lebt nicht nur für sich selbst, sondern jetzt betet er den an, der ihn geschaffen hat. Und jetzt dient er dem lebendigen Gott. Und diese wiedergeborenen Christen, liebe Geschwister, und das ist wichtig, versammeln sich an einem realen Ort. Das heißt, diese erlösten Menschen sind physisch, leiblich an einem echten Ort, an einer echten Örtlichkeit zusammen und haben Gemeinschaft. Es ist seltsam, dies so zu formulieren, aber ich habe mir bewusst Gedanken darüber gemacht und habe bewusst diese Formulierung gewählt, denn traurigerweise ist dies in diesen Tagen nicht mehr normal, dass sich die Gläubigen real an einem Ort physisch versammeln. Durch die Verordnungen der Regierung sind einige Gemeinden, treffen sich seit längerer Zeit nicht mehr zusammen. Einige Gemeinden treffen sich überhaupt nicht mehr, einige Gemeinden treffen sich nur noch online, dass der Prediger zwar vor Ort ist und gestreamt wird und die Gemeinde ist zu Hause und feiert von zu Hause den Gottesdienst, haben keine Gemeinschaft. Und deswegen lege ich die Betonung hier ganz bewusst, dass ein biblischer Gottesdienst aus wiedergeborenen Christen besteht, die sich an einem realen Ort mit ihrem physischen Leib zusammentreffen, mit dem Ziel, Gott zu dienen und im Glauben gestärkt zu werden. Denn wenn wir nicht zusammenkommen, können wir Gott nicht dienen. Wir können einander nicht stärken. Wenn wir nicht zusammenkommen an einen realen Ort, können wir unsere Gaben nicht einsetzen. Gott kann nicht durch uns verherrlicht werden und wir werden nicht im Glauben gestärkt werden. So, das war die Definition und auch die Erklärung dieser Definition. Ein biblischer Gottesdienst besteht aus wiedergeborenen Christen, die sich an einem realen Ort treffen, um Gott anzubeten und im Glauben gestärkt zu werden. Ich will hier noch dranhängen, das bedeutet nicht, dass wenn wir uns hier am Sonntag versammeln, nur wiedergeborene Menschen da sind. Auch Ungläubige sind dabei, auch beim Volk Israel waren Heiden sozusagen manchmal dabei und auch in der Gemeinde sind Ungläubige dabei. Aber der Kern eines Gottesdienstes, der Gemeinde, besteht aus wiedergeborenen Christen und diese treffen sich, um Gott anzubeten. Nun lasst mich diese Definition mit der Bibel belegen. Zunächst mal zur Erlösung und zum Dienst der wiedergeborenen Christen. Lasst uns hier zu 2. Mose Kapitel 5, Vers 1 aufschlagen. 2. Mose Kapitel 5, Vers 1. Wisst ihr, hier sind wir kurz davor, dass Mose und Aaron zum Pharao gehen, um ihn zu drängen, das Volk Israel ziehen zu lassen. Und wir haben hier in der Geschichte Israels ein herrliches und wunderbares Bild von verlorenen Menschen. Das Volk Israel war in der Gefangenschaft, in der Knechtschaft in Ägypten. Jeder Mensch ist von Natur aus ein Knecht der Sünde, im Reich des Teufels, gebunden und gefesselt. Und so wie Gott das Volk Israel heraus erlöst und gerettet hat, so rettet er auch dich und mich von den Fesseln der Sünde und erlöst uns. Und hier haben wir ein Bild. Gott befiehlt Mose immer wieder, geh zum Pharao und befiehl ihm, dass er mein Volk ziehen lassen soll. Und jetzt hier in Kapitel 5, Vers 1, kommt Mose zum ersten Mal mit Aaron zum Pharao. Und dann lesen wir hier, und danach ging Mose und Aaron hinein und sprachen zum Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir ein Fest halten in der Wüste. Hier haben wir drei Dinge. Erstens, lass mein Volk ziehen. Gott will sein Volk erlösen. Gott will sein Volk aus der Gefangenschaft herausführen. Und zwar will er, dass sein Volk aus der Gefangenschaft an einen bestimmten Ort geht, in die Wüste, an einen realen Ort, um dort was zu tun? Mir ein Fest zu halten. Das heißt, Gott erlöst sich dieses Volk aus der Knechtschaft, führt es heraus und bringt es an einen bestimmten Ort, damit dieses Volk an diesem Ort ihrem Gott ein Fest feiern, ihrem Gott dienen, ihrem Gott anbeten. Das war Gottes Plan. Und wir lesen es immer wieder und immer wieder. Der Pharao verstockt sein Herz und Mose kommt immer wieder und sagt, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Das heißt, Gott erlöst nicht einfach nur aus der Knechtschaft, aus der Gefangenschaft, sondern Gott will ein Volk. Gott will dich, Gott will ein Mensch für sich herausretten, damit diese Person, damit dieses Volk ihm dient, ihn anbetet. Und das finden wir hindurch im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament finden wir einen Beleg dazu in 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 9. 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 9. Dort schreibt Paulus an die Thessalonicher und sagt zu ihnen, denn sie, das sind die Gemeinden in der Gegend, wo die Thessalonicher waren, sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt. Wieso? Um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Da waren diese Thessalonicher, Heiden, sie haben Götzen angebetet, sind vor ihnen niedergefallen und haben ihn geopfert, haben ihn gehuldigt, haben sich ihnen verschrieben. Und dann kam Paulus, hat ihnen das Evangelium gepredigt, der Geist Gottes war in Kraft gegenwärtig, hat Paulus zuvor in Kapitel 1, Vers 5 gesagt. Und Menschen wurden gerettet, sie haben sich bekehrt, das bedeutet, sie haben dort die Götzen angebetet, jetzt haben sie sich bekehrt, das war eine radikale Änderung und jetzt dienen sie dem lebendigen Gott. Es war nicht einfach so, dass Gott ihr Leben verändert hat und ihnen ihre Sünden vergeben hat. Es war eine radikale, vollkommene Veränderung, dass sie aufgehört haben, ihren alten Götzen zu dienen, ihren alten Götzen nachzulaufen, um jetzt dem lebendigen und wahren Gott zu dienen, für ihn zu leben. Und interessanterweise ist, dass Paulus hier zu ihnen spricht, zu der ganzen Gemeinde. Ihr habt euch zu Gott bekehrt. Sicherlich, Gott rettet einzelne Personen, du und ich, wir sind erkauft durch das kostbare Blut von Jesus Christus. Aber Paulus spricht hier zur Gemeinde und sagt, ihr wurdet erlöst, ihr habt euch bekehrt, um jetzt Gott zu dienen. Wir sehen hier also deutlich, dass es Gottes Absicht ist, mit seinem Volk sie zu erlösen, damit sie ihm dienen, ihm die Ehre geben. Und Gottes Absicht ist es, dass sich sein Volk an einem realen Ort trifft. Hierzu wollen wir Nehemia Kapitel 8, Vers 1 aufschlagen. Und hiervon gibt es mehrere Stellen, die eindrücklich beschreiben, wie sich das Volk Israel in der Vergangenheit an einem realen Ort versammelt hat. Hier heißt es, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor liegt. Nachdem die Mauern zum größten Teil in Israel wiederhergestellt waren, nach der babylonischen Gefangenschaft und einige Geschlechtsregister sich wieder gefunden haben und Jerusalem besiedelt haben, hat sich das Volk versammelt. Und zwar Männer und Frauen und Kinder. Und zwar wie ein Mann, nicht entschuldigt, dass ich das so sage, aber in Abstand von 1,5 Metern und mit Maske, sondern wie ein Mann, zusammen, Seite an Seite. Und was wollten sie? Sie haben Esra gerufen, dass er das Gesetz vorliest. Sie wollten Gottesdienst feiern, sie wollten Gottes Wort hören, sie haben Gott angebetet. Und zwar an einem realen Ort. Mit ihren physischen Leibern. Gegenwärtig. Nun kann man sagen, zur damaligen Zeit gab es noch kein Internet. Das ist eine gute Ausrede. Heute haben wir Internet, wir können doch nutzen, was Gott uns gegeben hat. Ja, es ist eine gute Sache, auch wenn du jetzt vielleicht von zu Hause zuschaust. Es ist ein Segen, dass wir diese Sachen streamen können. Aber es ist dennoch Gottes Absicht, dass sich sein Volk an einem realen Ort trifft, was wir jetzt auch in Apostelgeschichte belegen wollen, mit Apostelgeschichte Kapitel 2. Apostelgeschichte Kapitel 2. Auch damals gab es noch kein PC und kein Internet. Aber was wir hier sehen, zeigt uns deutlich, dass Gott ein Volk an einen Ort rufen will, damit er dort mächtig wirkt unter seinem Volk. Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen, und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Hier haben wir Pfingsten. Und wenn diese Geschwister in ihren Häusern wären, und vielleicht dort allein in ihrem Kämmerlein gebetet hätten, was auch gut ist, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Sie waren aber an einem Ort zusammen, haben gebetet, hatten Gemeinschaft, und dann kam Gott gewaltig in ihre Mitte. Dasselbe finden wir werden die Stelle nicht lesen, aus Zeitgründen, in Apostelgeschichte 13, Verse 1 und 2, wo die Gemeinde auch zusammen war und Gott gedient hat und gefastet hat und der Geist dann zu ihnen geredet hat: Sondert mir Barnabas und Saulus aus für den Dienst. Die Gemeinde war zusammen, Geschwister. Gott wirkt mächtig, wenn wir zusammen sind und Gottesdienst feiern, wenn wir zusammen sind und beten, wenn wir zusammen sind und Gottes Wort verkündigt wird, dann ist Gott gegenwärtig, das werden wir später noch sehen. Und er wirkt mächtig unter uns. Und deswegen ist das, was der Teufel gerade tut, die Gemeinden auseinanderzutreiben, dass die Leute zu Hause vor dem Fernseher sitzen und ihr Abendmahl alleine nehmen, völlig unbiblisch. Und ich freue mich, die meisten von euch in den Gottesdiensten zu sehen, aber vielleicht sitzt du zu Hause und verfolgst seit Monaten die Gottesdienste und die Bibelstunden von zu Hause. Das ist nicht Gottes Wille, Geschwister, das ist nicht Gottes Wille. Er will, dass wir zusammenkommen, an einen Ort, Gemeinschaft haben, ihn anbeten und auch erbaut werden, gestärkt werden. Wir brauchen diese Gemeinschaft. In 1. Korinther 14, Vers 26 lesen wir: Paulus den Geschwistern dort sagt: Was ist es nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprache, hat eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Alles geschehe zur Erbauung. Das heißt, wenn ihr zusammenkommt, wenn der eine einen Psalm liest, wenn der andere verkündigt, wenn der andere eine Offenbarung ausspricht, all das soll dazu dienen, dass der Leib Christi gestärkt und erbaut wird, dass euer Glaube gestärkt und erbaut wird. Und die wohl deutlichste Stelle für diesen Beleg, dass sich die Gemeinde treffen soll, um geistlich erbaut zu werden, finden wir in Hebräer Kapitel 10, Vers 24. Eine äußerst, äußerst wichtige Stelle für unsere Zeit heute, liebe Geschwister, wo der Schreiber sagt: Und lasst uns aufeinander Acht haben, Geschwister. Aufeinander Acht zu haben, geht nur, wenn wir zusammenkommen. Zur Anreizung, zur Liebe, zu guten Werken. Wie geht es? Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag näher kommen seht. Wir sehen den Tag näher kommen, liebe Geschwister. Was ist unser Auftrag? Mehr zusammenzukommen, um uns zu stärken und erbaut zu werden. Die Definition, die ich zu Beginn gelesen habe, dass ein biblischer Gottesdienst aus wiedergeborenen Christen besteht, die sich an einem realen Ort treffen, um Gott anzubeten und im Glauben gestärkt zu werden, wurde, so meine ich, durch die folgenden Bibelstellen belegt, die wir eben betrachtet haben. Und als zweites wollen wir uns die Frage stellen: Warum feiern Christen Gottesdienst? Warum feiern wir denn diesen Gottesdienst? Warum kommen wir an einen realen Ort zusammen? Warum dienen wir Gott? Warum werden wir gestärkt im Glauben? Auf diese Frage habe ich folgende Definition gegeben: Weil Gott der Schöpfer und sein Sohn Jesus Christus der Erlöser ist und der Heilige Geist die Wiedergeburt wirkt, versammelt sich die Gemeinde, um diesem dreieinigen Gott das Lob und die Anbetung zu bringen, die ihm gebührt. Eine etwas längere Definition, aber das ist der Grund, wieso wir zusammenkommen. Um unserem dreieinigen Gott anzubeten, ihm Lob zu bringen und vor ihm niederzufallen. Weil er unser Schöpfer, weil er unser Erlöser und Erhalter ist. Deswegen kommen wir zusammen und wollen ihn anbeten. Auch hierzu folgende Erklärung zu dieser Definition. Wisst ihr, weil Gott der Schöpfer jedes einzelnen Menschen ist, ist jeder Mensch ausnahmslos dazu verpflichtet, diesem Schöpfergott anzubeten, ihn anzubeten. Und weil der Sohn Gottes, Jesus Christus, die zweite Person des dreieinigen Gottes, Mensch wurde, ein heiliges Leben lebte und am Kreuz stellvertretend für deine und meine Sünde starb, kommen wir als seine Erlösten zusammen, um diesem Gott, Jesus Christus, Ehre zu bringen und ihn anzubeten. Und weil der Heilige Geist den Sünder von seiner Sünde überführt, ihn zum Glauben zieht und ihm die Wiedergeburt schenkt, gebührt ihm dafür Anbetung und Ehre von der Gemeinde. In unserem Gottesdienst, liebe Geschwister, geht es also in erster Linie und hauptsächlich darum, unserem großen, dreieinigen Heiland Gott anzubeten, vor ihm niederzufallen und ihm zu huldigen. Das ist das, was passiert, wenn wir zusammenkommen. Ob wir beten, ob wir das Wort verkündigen, auch das ist eine Form der Anbetung, ob wir Lieder singen, alles soll ihn verherrlichen und ihn anbeten. Und wisst ihr, liebe Geschwister, in unserer humanistisch geprägten Weltanschauung dreht sich zurzeit alles um den Menschen. Die Arbeit muss Spaß machen, die Kollegen müssen passen. Verwirkliche deinen Wunsch, deinen Traum, alles dreht sich um dein Leben. Und liebe Gemeinde, die Gemeinde in diesen Tagen steht in der Gefahr, dass diese Weltanschauung auch in die Gemeinde hinein sickert. Und davor müssen wir uns hüten, davor müssen wir aufpassen. In vielen Gemeinden wird die Musik an die Menschen angepasst. Und es wird Musik gemacht, damit die Menschen in der Welt sich wohlfühlen, in der Gemeinde. Die Menschen in der Welt sollen sich in der Gemeinde nicht wohlfühlen, sie sollen wiedergeboren werden, sie sollen gerettet werden. Und somit müssen wir unsere Musik nicht an die Menschen der Welt anpassen, sondern so, wie es Gott ehrt und ihm gefällt. Die Predigt konfrontiert die Menschen in einer humanistischen Gesellschaft nicht mehr mit seiner Sünde. Das wäre ja unmenschlich, den Menschen zu sagen, dass er eigentlich böse ist. Sondern sie wird erstens extrem gekürzt und zweitens konfrontiert die Predigt den Menschen nicht mehr mit seiner Sünde, sondern redet ihm Mut zu, redet ihm Gutes zu. Das ist nicht unser Auftrag, liebe Geschwister. Wenn wir zusammenkommen, dann dreht sich unser Gottesdienst nicht um uns. Nicht um unsere Gaben, nicht um unsere Fähigkeiten, nicht um unser Können, nicht um unser Auftreten, sondern um Gott und Gott alleine. Das Zentrum der Gottesdienste war schon immer, ist und wird immer sein, Gott die Ehre zu geben. Das war also die Erklärung zu der Definition. Nun wollen wir auch diese Definition mit der Bibel belegen. Und die erste Stelle wollen wir aus dem zweiten Buch Mose erneut anschauen, Kapitel 20. Hier haben wir die 10 Gebote. 2. Mose, Kapitel 20. Die Verse 1 bis 5. Entschuldigung, die Verse 2 bis 5. Hier heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, noch irgendein Gleichnis dessen, was oben im Himmel und was unten auf der Erde und was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und an der vierten Generation derer, die mich hassen. Hier haben wir, liebe Geschwister, das erste der 10 Gebote. Was passiert hier? Gott erlöst sich ein Volk aus der Knechtschaft. Und wo hat das Volk Israel gelebt? In Ägypten. Was wurde dort praktiziert? Götzendienst ohne Ende. Sie erlebten es und praktizierten es teilweise vielleicht sogar selber mit. Jetzt erlöst sich Gott dieses Volk aus dieser götzendienerischen Gesellschaft, führt es aus dem Land heraus, um es in ein neues Land zu führen. Und jetzt kommen die ersten 10 Gebote. Und das erste Gebot lautet, ich bin der Herr, ich bin Jahwe, der ewige Gott, und ich bin dein Gott, ich habe dich erlöst. Was sollst du tun? keine anderen Götter mehr anbeten als du mich alleine. Die Völker um dich herum sind alles Götzenanbeter. Das Land, aus dem ich dich geholt habe, ist ein götzendienerisches Land. Aber ihr seid mein Volk. Und ich will, dass ihr mich anbetet. Ich will, dass ihr mich anbetet. Es gibt nur einen Gott, liebe Geschwister. Und wenn wir hier zusammenkommen, wollen wir nur diesen einen Gott anbeten. Wir wollen nicht uns anbeten, nicht unsere Traditionen, nicht unsere Vorstellungen, nicht unsere Werte. Wir wollen Gott anbeten, und zwar so, wie er sich uns in der Schrift offenbart hat. Dieses erste Gebot, das gibt uns auch Jesus mit auf den Weg, das heißt auch im Neuen Testament werden wir aufgefordert, in dieser Art und Weise Gott anzubeten. Jesus sagt, was ist das höchste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und ganzem Verstand. Und das sollst du als einzelne Person, als wiedergeborener Christ tun mit deinem ganzen Leben, von dem Moment an, wo du aufstehst, bis du dich hinlegst und selbst im Schlaf, sofern das möglich ist mit unserem Verstand. Aber auch als Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, sollte das unser Fokus sein, den Herrn, unseren Gott, zu lieben mit ganzer Seele, ganzer Kraft, ganzem Verstand und ganzem Herzen. Durch die Predigt, durch die Textlesung, durch die Gebete, durch die Lieder soll ihm die Ehre gegeben werden. Aus Zeitgründen wollen wir Jesaja Kapitel 42, die Verse 5 bis 8 nicht lesen. Aber auch hier wird deutlich gesagt, dass Gott seine Ehre mit niemandem teilt. Könnt ihr zu Hause nachschlagen? Gott teilt seine Ehre mit niemandem. Jesaja, Kapitel 42, die Verse 5 bis 8. Aber auch im Neuen Testament haben wir mehrfach die Belege, dass wenn die Gemeinde zusammenkommt, diesem dreieinigen Gott die Ehre gegeben soll. Ein Beleg dazu finden wir in Epheser, Kapitel 5. Ab Vers 18. Dort sagt Paulus wiederum zu einer Gemeinde, liebe Geschwister, das ist kein Brief an eine Einzelperson, sondern ein Brief an die Gemeinde in Ephesus, dort, wo sich gläubige Christen versammelt haben, an einem realen Ort. Und was sollen sie an diesem Ort tun? Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend, wem? Dem Herrn in euren Herzen, danksagend alle Zeit für alles, wem? Dem Gott und Vater, wie? Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, einander untergeordnet in der Furcht Christi. Also schaut darauf, liebe Gemeinde, dass ihr nichts in eurem Leben zulässt, was eure Sinne benebelt, was den Geist dämpft. Sei es Wein, sei es Alkohol, sei es irgendwelche berauschenden Mittel, sei es irgendwelche Dinge in der Welt, die dich ablenken, sondern werdet voll mit dem Heiligen Geist, indem ihr zusammenkommt und einander ermuntert durch Psalme, durch geistliche Lieder, indem ihr singt zueinander. Und indem wir zueinander singen, geben wir wem die Ehre und beten wir wem an? Gott, dem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Hier ist der dreieinige Gott in diesen Versen vorhanden. Der Heilige Geist, mit ihm sollen wir erfüllt werden. In der Kraft des Heiligen Geistes dienen wir unserem Gott. Und zwar wem? Dem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wenn wir hierher zusammenkommen, liebe Geschwister, gebührt ihm die Ehre. Wir beten ihn alleine an und keine anderen Götter neben ihm. Das ist die gegenwärtige Aufgabe der Gemeinde, liebe Geschwister. Und wenn wir nun in die Offenbarung gehen, dann sehen wir, was die zukünftige Aufgabe der Erlösten sein wird. Offenbarung Kapitel 7. Übrigens finden wir in Offenbarung Kapitel 4, in diesem Abschnitt, den ihr zu Hause lesen könnt, ein eindrückliches Bild, was jetzt aktuell, gegenwärtig im Himmel passiert. Und zwar beten Engel Gott ununterbrochen an und rufen ihm zu, wie wir es auch in Jesaja Kapitel 6 lesen. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Allmächtige. Das heißt, das, was wir jetzt gegenwärtig als Gemeinde tun, tun die Engel im Himmel schon immer, seitdem Gott sie geschaffen hat. Sie beten ihn an. Und dann heißt es in Offenbarung Kapitel 7, die Verse 9 bis 12, nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern. Das heißt, gerecht, reingewaschen. Und Palmen waren in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil sei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen um den Thron her und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an. Und sie sagten Amen. Die Segnung und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Geschwister, das werden wir tun in der Ewigkeit. Wir werden vieles tun, wir werden arbeiten und so weiter und so fort. Aber wir werden Gott, dem Vater und dem Lamm, das für uns geschlachtet wurde, von Ewigkeit zu Ewigkeit anbeten, ihm die Ehre bringen oder wie es Johannes hier sagt, die Segnung, die Herrlichkeit, die Weisheit, die Danksagung, die Ehre, die Macht, die Stärke, alles gebührt dem Lamm. Das ist das, was wir tun werden in Ewigkeit. Und das ist das, was wir jetzt tun sollen, wenn wir zusammenkommen, liebe Geschwister. Das ist unser Auftrag. Und so können wir auch und haben anhand der Schrift auch diese zweite Frage beantwortet, wieso sich die Gemeinde treffen soll, wieso sich die Gemeinde versammeln soll, wieso wir Gottesdienst feiern, um unserem dreieinigen Heiland Gott anzubeten, ihm die Ehre und den Lob zu bringen, der ihm alleine gebührt. Und so bleibt uns abschließend noch die dritte und wohl für auch für unsere Zeit heute die spannendste Frage zu beantworten. Wie sollten Christen den Gottesdienst feiern? Wie sollten wir den Gottesdienst feiern, wenn wir hierher zusammenkommen? Können wir willkürlich tun und machen und lassen, was wir wollen? Als Beispiel wie die Charismatiker. Können wir unsere eigenen Gesetze aufbauen, wenn wir zusammenkommen? Was sagt die Schrift dazu? Und zunächst mal will ich eine Definition vorlesen, diese dann wiederum erklären und biblisch belegen. Weil bei den Zusammenkünften der Gläubigen Gott gegenwärtig ist, feiern sie den Gottesdienst in einer ehrfürchtigen Haltung und nur nach den Inhalten, die in der Schrift vorgegeben werden. Weil Gott gegenwärtig ist, liebe Geschwister, feiern wir den Gottesdienst in einer ehrfürchtigen Haltung, und zwar nur nach den Inhalten, die uns Gott in seinem Wort gegeben hat. Wisst ihr, Gott hat an mehreren Stellen in der Bibel versprochen, mit seinem Volk zu sein, gegenwärtig zu sein bei seinem Volk. Er wohnte inmitten seines Volkes in der Stiftshütte, aber auch in der Gemeinde ist Gott gegenwärtig. Die wohl beste Stelle, dies zu belegen, ist in Offenbarung Kapitel 2, Vers 1, wo über Jesus Christus gesagt wird, dass er inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Die Leuchter sind ein Symbol für die Gemeinde. Das heißt, Jesus Christus ist gegenwärtig in seiner Gemeinde. Wenn wir hier also zusammenkommen, liebe Geschwister, dort, wo das Volk Gottes sich an einem realen Ort versammelt, ist Gott in seiner Heiligkeit, in seiner Gerechtigkeit, in seiner Liebe und in seinem vollkommenen Wesen gegenwärtig. Und das müssen wir uns, liebe Geschwister, bewusst machen. Hier heute Abend ist Gott gegenwärtig. Am Sonntag, wenn wir uns versammeln, ist Gott gegenwärtig. Jesus sagt, wo ein oder zwei in meinem Namen versammelt sind, dort bin ich mitten unter ihnen. Und weil Gott in seiner herrlichen Pracht inmitten seiner Gemeinde gegenwärtig ist, sollten wir, die wir uns hier versammeln, den Gottesdienst in einer ehrfürchtigen Haltung feiern. Wisst ihr, dort, wo die Gegenwart Gottes unter den Menschen war, nahmen die Menschen immer eine ehrfürchtige Haltung ein, nicht wahr? Wenn wir daran denken, wie Mose Gott begegnete am brennenden Dornenbusch, sagte Gott zu ihm, zieh deine Schuhe aus. Denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Dort, wo Gott ist, dort sollten die Menschen sich fürchten und ehrfürchtig sein. Als Mose auf dem Berg Sinai war und die 10 Gebote von ihm bekommen hatte und der Berg mit Donner und Rauch erfüllt wurde und das Volk von Ferne stand und sah, was dort passierte, fürchteten sie sich. Und sie sagten zu Mose, geh du und rede du mit Gott, wir fürchten uns. Dort, wo Gottes heilige Gegenwart ist, dort fürchten sich die Menschen. Hesekiel, Daniel, Johannes. Sie fielen nieder und waren wie tot, als Christus, der lebendige Gott, gegenwärtig war. Und wir sollten uns dessen bewusst sein. Und deswegen auch in einer ehrfürchtigen Haltung in den Gottesdienst kommen, liebe Geschwister. Und eine ehrfürchtige Haltung zeigt sich erstens in dem, wie du dich kleidest. Und zweitens in dem, wie du mit deinem Herzen, mit deinem Verstand hierher kommst. Wenn man mit einer Jogginghose und einem zerfetzten T-Shirt hier reinläuft, dann zeigt man keine Ehrfurcht. Und ich rede jetzt nicht von Menschen, die vielleicht obdachlos sind. Solche Menschen begrüßen wir und wollen auch diese Menschen umarmen und sie herzlich willkommen heißen hier. Ich meine dich. Eine ehrfürchtige Kleidung. Aber auch unser Verstand, unser Herz. Ich denke, wir werden in den nächsten Bibelstunden noch darauf eingehen. Wie kommst du hier herein? Hast du bis nachts um 4 gezockt und kommst halb verschlafen hier rein? Das ist keine ehrfürchtige Haltung. Hast du am Abend davor für den Gottesdienst gebetet? Hast du am Morgen dafür gebetet? Verstehen wir meinen Gedanken? Ich will keine Gesetzlichkeit daraus machen und euch sagen, wie ihr den Abend verbringen sollt vor dem Gottesdienst, vor dem Sonntag. Das ist nicht, was ich sagen will, sondern euch deutlich machen, dass wir hierher kommen in einer ehrfürchtigen Haltung, weil Gott gegenwärtig ist. Nicht, weil meine Geschwister da sind, sondern weil Gott gegenwärtig ist. Wir singen in einem Lied, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder. Und manchmal singen wir dieses Lied zu Beginn des Gottesdienstes und es ist gut, uns zu vergewissern oder zu vergegenwärtigen, dass Gott da ist. Und in dieser ehrfürchtigen Haltung feiern wir den Gottesdienst ausschließlich nach den Inhalten, die uns die Schrift gegeben hat. Auch diese Erklärung, diese Definition möchte ich biblisch belegen. All die Bibelstellen, die ich hier aufgeschrieben habe, werden wir wohl nicht lesen können, damit wir noch Zeit haben für Fragen. Aber eine wichtige Bibelstelle ist Apostelgeschichte 9, Vers 31. Apostelgeschichte 9, Vers 31. Zuvor ging es darum, dass Saulus sich bekehrt hat auf dem Weg nach Damaskus. Der wütete und schnaubte gegen die Gemeinde, der die Gemeinde verfolgte. Diese Person hat sich bekehrt, er begegnete Jesus Christus und sein Leben hat sich verändert und das bekam die Gemeinde mit. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 9, Vers 31, so hatte denn die Versammlung durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden, weil eine Person sich bekehrt hat, liebe Geschwister. Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch die Ermunterung des Heiligen Geistes. Sie trafen sich in Ehrfurcht. Und wir müssen unterscheiden. Sie trafen sich nicht in Angst und in Furcht und in Zittern vor Gott, sondern in einer ehrfürchtigen, in einer heiligen Scheu, wie alte Theologen sagen. Sie trafen sich und fürchteten Gott. Sie ehrten ihn. Sie beteten ihn an durch ihr Leben, durch dem, wie sie sich gaben und durch dem, was sie taten. Hebräer Kapitel 12, Vers 28, dort heißt es, deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns Gnade haben, durch die wir Gott wohlgefällig dienen mögen, mit Frömmigkeit und Furcht. Das heißt, wenn wir zusammenkommen und Gott dienen, dann tun wir das in einer aufrichtigen, in einer frommen, in einer gottseligen Haltung, aber auch in einer ehrfürchtigen Haltung, in einer demütigen Haltung, in einer anbetenden Haltung. Und wir feiern diese Gottesdienste ausschließlich nach den Inhalten der Schrift. Wisst ihr, als Gott Noah geboten hat, die Arche zu bauen. Es ist eindrücklich, liebe Geschwister, wie Gott Noah explizit befiehlt, wie er die Arche bauen soll. Und dann lesen wir, und Noah tat nach allem, was der Herr ihm geboten hat. Ähnliches finden wir auch bei Mose in 2. Mose 40, wie Gott Mose befiehlt und zeigt und explizit beschreibt, wie er die Stiftshütte bauen soll. Und dann lesen wir in 2. Mose ab Vers 40, 2. Mose 40, Vers 16, Entschuldigung. Und Mose tat es nach allem, was der Herr ihm geboten hatte, so tat er. Das heißt, Gott befiehlt hier etwas und Mose handelt exakt nach dem, was Gott befohlen hat. Ein trauriges Beispiel finden wir etwas später im 3. Buch Mose von den zwei Priestern, die fremdes Feuer zum Altar bringen. Sie bringen etwas zum Altar, was Gott ihnen nicht geboten hat. Sie haben sich nicht an das gehalten, was Gott gesagt hat. Und was passierte? Sie mussten sterben. Gott verzehrte sie. Hier haben wir zwei Extrembeispiele. Mose und Noah handeln exakt nach dem, was Gott gesagt hat. Und die zwei Priester handeln nicht nach dem, was Gott gesagt hat und wurden gerichtet. Das ist ein Beispiel aus dem Alten Testament. Und auch das Neue Testament gibt uns klare Anweisungen, wie wir Gottesdienst feiern sollen, welche Inhalte in unseren Gottesdiensten sein sollen. Und die Stelle, die hier wohl die passendste ist, finden wir in 1. Timotheus 3, Vers 15. Das wird auch die letzte Stelle für heute sein. 1. Timotheus 3, Vers 15. Ab Vers 14 sagt Paulus, sie schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, das heißt, wenn ich mich verzögere, wenn ich etwas später komme oder wenn ich gar nicht komme, schreibe ich diese Dinge, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, dass die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Paulus schreibt einen ganzen Brief, damit Timotheus in Ephesus weiß, wie er den Gottesdienst gestalten soll. Das war sein Anliegen. Auch indem er ihn ermutigt, die falschen Lehrer in Ephesus zum Schweigen zu bringen. Aber Timotheus sollte wissen, wie man sich im Haus Gottes verhalten soll. Und zwar nicht in irgendeinem Haus, sondern in dem Haus Gottes, wo Gott gegenwärtig ist. Und wir haben in dem Brief einige Aufforderungen. Das Erste, was wir tun sollen als Gemeinde, laut 1. Timotheus 2, ab Vers 1, ist, dass wir beten sollen. Wenn wir zusammenkommen, sollen wir beten. Paulus fordert Timotheus auf, in den Versammlungen, laut Kapitel 4, Vers 13, mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen und mit dem Lehren nicht aufzuhören. Das heißt, Gebetsgemeinschaften sollten praktiziert werden, und zwar für alle Menschen. Es sollte Gottes Wort gelesen werden. Das heißt, das Alte Testament sollte fortlaufend gelesen werden und auch die Schriften, die schon zur damaligen Zeit entstanden oder existierten. Es sollte ermahnt werden durch das Vorlesen, durch das Verkündigen und durch das Lehren. Im 2. Timotheusbrief haben wir mehrfach die Aufforderung, dass das Wort Gottes gepredigt werden soll. In diesem Brief haben wir klare Anweisungen, wie wir Gottesdienst feiern sollten. Und auch andere Stellen aus dem Neuen Testament, wie zum Beispiel Epheser Kapitel 5, Vers 18 oder Kolosser Kapitel 3, Vers 16, die wir auch in der Bibelstunde durchgenommen haben, zeigen uns auf, dass wenn wir zusammenkommen, auch durch Lieder Gott angebetet werden sollen. Das heißt, im Groben können wir sagen, was soll der Inhalt unserer Gottesdienste sein? Gottes Wort. In dem Gottes Wort gelesen wird, in dem Gottes Wort gepredigt wird, in dem Gottes Wort gebetet wird und in dem Gottes Wort gesungen wird. Und diese einzelnen Elemente werden auch in den nächsten Bibelstunden näher beleuchtet werden. Aber ich denke, die Schrift hat uns auch hier ganz klar eine Antwort auf die Frage gegeben, wie sollen wir den Gottesdienst feiern? Wie sollen wir Gottesdienst feiern? Und zwar in einer ehrfürchtigen Haltung und nur nach den Vorschriften, die Gott uns gegeben hat. Und zusammenfassend habe ich diese drei Definitionen in eine Definition verfasst, die da lautet, ein biblischer Gottesdienst besteht aus wiedergeborenen Christen, die sich in Ehrfurcht vor Gott an einem realen Ort versammeln, um ihren großen dreieinigen Gott anzubeten und ihm zu dienen.